Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Krieg am Golf. Kommt das dicke Ende für die Börsen erst noch? Wieder einmal bestimmen geopolitische Risiken die mediale Berichterstattung und die Entwicklung an den Kapitalmärkten. Nach dem Krieg in der Ukraine sorgt nun der Konflikt am Golf für Unsicherheit an den Börsen. Ungeachtet dessen haben die Märkte in den bisherigen 5 Wochen des Krieges im Nahen Osten bisher relativ besonnen reagiert. Zu Recht. Was ist eingepreist? Was noch nicht? Liegt das Schlimmste vielleicht erst noch vor uns? Oder wird es jetzt schon wieder Zeit für den Einstieg? Mit welchen Szenarien arbeiten Profis dieser Tage? Das und mehr fragen wir heute Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege bei M&G Investments und mir jetzt zugeschaltet. Hallo lieber Ivan.
Hallo, ich grüße aus Frankfurt.
Ja, wenn wir mal so die Entwicklungen der letzten Wochen nehmen, wie hat der Krieg denn seit Ausbruch die Kapitalmärkte nach deiner Einschätzung beeinflusst? Das war ja schon eine wilde Achterbahnfahrt, die wir da mitgemacht haben.
Ja, also in der Tat, auf und ab, sehr, sehr nachrichtengetrieben auch. Also ja, täglich neue Tweets, neue Ankündigungen haben die Märkte im Prinzip beeinflusst. Aber was man auch gesehen hat, ist, dass diese Buy-the-Dip-Mentalität, die seit einigen Jahren im Prinzip ja schon vorherrscht, nach wie vor sehr, sehr präsent ist. Ja, das ist, also die Märkte scheinen fast nach Gründen zu suchen, um weiter anzusteigen und wischen die Risiken dann relativ schnell wieder beiseite, auch wenn es zwischenzeitlich natürlich auch mal durchaus stärker gerumpelt hat. Derzeit sieht es so aus, als würden die Märkte da hindurchsehen und auch die aktuelle Situation im Iran eher als ja vorübergehendes Ereignis betrachten.
Ja, und die Wortführung und Wortwahl, die da stattfindet, das Ausrotten einer Zivilisation und andere Dinge, ich meine, das sind ja schon Sätze, die muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn die Märkte nicht bewegen können, ja, was ist es denn das? Und das an einem sehr sensiblen geostrategischen Punkt der Welt, wozu wir ja gleich mit Sicherheit noch kommen. Welche Anlageklassen hat es denn zunächst mal, wenn wir eine Per-Saldo-Betrachtung machen, Vorkriegsmoment und heute? Wo hat es denn reingeregnet, wie das so schön heißt? Wo sind die größten Verluste per se bisher entstanden? In welchen Bereichen?
Na, bei den Aktienmärkten waren es natürlich, wie man auch erwartet hätte, die energieintensiven Branchen, also das verarbeitende Gewerbe, Industriesektor, auch der Grundstoffsektor, der auch energielastig ist, ist unter die Räder gekommen. Stabiler entwickelt haben sich dagegen Sektoren, ja, die defensiven Sektoren, also quasi auch gerade Energie oder der Energiesektor sowieso, weil aufgrund der steigenden Ölpreise, aber auch die Sektoren, die mit Energie zu tun haben, also beispielsweise Versorger. Ja, die haben auch für eine gewisse Stabilität gesorgt, weil man eben durchaus erkannt hat, dass das Thema Energiesicherheit wieder weiter vorne auf die Agenda gerückt ist und dass natürlich Versorger ebenfalls gefragt im Zusammenhang mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und so weiter. Das hat im Prinzip für Stabilität sorgen können auf der Aktienseite. Was so ein bisschen überrascht hat, ist, dass es schwierig war, in dieser Phase wirklich Sicherheitshäfen zu finden. Also wirklich irgendwas zu finden, was dem Abverkauf, dem zwischenzeitlichen Abverkauf an Aktienmärkte hätte entgegenwirken können. Also beispielsweise langlaufende Staatsanleihen, also langlaufende Bundesanleihen oder US Treasuries haben ebenfalls nachgegeben. Also auch da hat man halt quasi Verluste gemacht, weil die Inflationserwartungen im Zuge der steigenden Ölpreise angestiegen sind. Und das hat die Renditen nach oben gezogen und damit hat man eben auch da keinen wirklichen Hedge gehabt. Und auch selbst der Goldpreis, der ja normalerweise gerade in solchen Situationen als das prädestinierte als der prädestinierte Sicherheitshafen Fugier erwarten würde, auch der hat deutlich nachgegeben. Also der einzige Bereich, wo man im Prinzip ein Hedge hatte, war im Prinzip der US-Dollar, der seine Erwartungen erfüllt hat als Fluchtwährung. Ja, aber ansonsten war es aus Gesamtportfolio-Perspektive relativ schwierig, hier Absicherungen oder Anlageklassen zu finden, die als Absicherungen hätten fungieren können.
Wie heißt das in solchen Situationen so schön? Nur Cash war Fash. Und die anderen Sachen sind zunächst mal alle in der Tat mit abgestraft worden. Du hast eben die Staatsanleihen angesprochen. Wenn man hört, dass dieser Krieg die USA jeden Tag $1 Milliarde kostet, dann ist das ja für die Staatsverschuldung in den USA auch nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Zumal wir ja gehört haben, dass der Militäretat für die nähere Zukunft dann noch viel, viel größer zugeschnitten werden soll nach den Vorstellungen von Herrn Trump als vorher. Und damit stellt sich die Frage, wer soll das alles bezahlen? Trotzdem sollte man ja annehmen, dass es neben den Verlierern, wie zum Beispiel Touristik hast du jetzt gar nicht angesprochen oder Fluglinien, muss es aber doch auch Gewinner gegeben haben. Jetzt ist es schön, irgendwohin muss das Geld ja sein. Also angestiegener Ölpreis, darf man doch annehmen, dass Ölkonzerne in ihren Kursen gestiegen sind oder nicht?
Ja, sind auch drastisch angestiegen. Ölkonzerne, Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien haben sich relativ gut entwickelt. Also alles, was so ein bisschen mit Energie im weiteren Sinne zu tun hatte, war jetzt in dieser Phase sicherlich ein positiver Bereich, ja, innerhalb der Aktienmärkte. Das muss man ganz klar sagen, ja.
Wir haben eben gesagt, Cash is Fash. Die meisten Sachen sind gefallen. Was sich für den einen oder anderen erstaunlich stabil gezeigt hat, war auf der Seite der Kryptowährungen Bitcoin. Haben die einfach ihre Talwart schon vorher gehabt und da war nicht mehr viel nach unten? Oder hat es dich überrascht, dass sich Bitcoin so gut gehalten hat in dem Zusammenhang?
Also Bitcoin ist jetzt aus meiner Sicht persönlich jetzt nicht wirklich ein Sicherheitshafen, hat sich tatsächlich jetzt, ist es nicht so stark gefallen wie jetzt beispielsweise der Goldpreis, aber auch der Bitcoin hatte seine volatile Phase in der Zeit. Also auch der Bitcoin ist zusammen mit den Aktienmärkten erstmal nach unten gekommen, hat sich jetzt wieder ein Stück weit erholt. Also Bitcoin ist jetzt aus unserer Sicht jetzt sowieso als Anlageklasse schwierig zu bewerten. Ja, das ist im Prinzip ein spekulatives Asset, welches relativ stark auch mit aggressiven, also mit offensiven Assets korreliert zu gewissen Zeitpunkten. Also hat sich relativ gut entwickelt, relativ stabil gehalten, ist jetzt aber kein Sicherheitshafen per se aus meiner Sicht.
Wir sind inzwischen in der Woche 6 des Krieges. Der letzte Krieg, der da unten stattfand, war ein 12-tägiger Luftschlag. Dieses ist zwar nach wie vor, zumindest nach dem, was wir wissen, immer noch ohne Bodentruppen vor Ort im Krieg, also wie das so schön heißt, Boots on the Ground. Nichtsdestotrotz, wir sind inzwischen in Woche 6. Und damit ist so dieser erste Eindruck, ja, das könnte auch wieder so eine kurze Operation sein. Da sind wir ja dann schon in einer etwas längeren Betrachtung. Es ist klar, dass das zumindest mal ein mittelfristiges Szenario ist. Vielleicht wird es sogar ein langfristiges. Wie haben die Märkte darauf reagiert? Da könnte es ja irgendwo diese Ernüchterung gegeben haben, das ist doch länger, als wir ursprünglich dachten. Konnte man das irgendwo im Markt sehen, nach deinem Dafürhalten?
Würde man eigentlich meinen, ja, dass die Tatsache, dass der Konflikt jetzt doch schon einige Wochen andauert, dass man da mehr auch einen längeren Konflikt einpreisen würde, ist allerdings nicht wirklich der Fall. Also auch wenn man sich die Ölpreise anschaut, die Ölpreis-Futures beispielsweise, ja, also die 12-monatigen Futures beispielsweise, sind deutlich tiefer bepreist als die kurzfristigen Futures, was im Prinzip impliziert, dass die Märkte eigentlich nur von einem kurzzeitigen Anstieg des Ölpreises ausgehen und der Meinung sind, dass die Ölpreise danach wieder runterkommen. Also was dafür spricht, dass sie schon durch diesen Konflikt hindurch sehen. Also es scheint wirklich so zu sein. Auch die Aktienmärkte haben sich wieder erholt von dem Korrekturtief. Sind quasi im Prinzip auf dem Niveau, wo sie vor Ausbruch des Iran-Konflikts waren, vielerorts. Also es sieht jetzt nicht so danach aus, als würden die Märkte hier einen längeren Konflikt und eine längerfristig erhöhte Energiepreise einpreisen. Und genau darin liegt natürlich schon auch ein bisschen die Gefahr, weil es könnte natürlich schon eine gewisse Sorglosigkeit sein. Und wenn sich hier tatsächlich weitere Eskalationen ergeben sollten, dann könnte man natürlich hier auf den falschen Fuß erwischt werden. Also deswegen, also jetzt voll in die Offensive zu gehen, ist wahrscheinlich etwas verfrüht.
Das ist unsere Eingangsfrage, ob das dicke Ende noch kommt. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Wir haben ja, bevor es zu diesem Militärschlag gekommen ist, zu diesem koordinierten zwischen Israel und den USA in Sachen Iran, haben wir ja vorher so bestimmte Themen gehabt, die Börsen beherrscht haben. Das Thema KI, KI-Bubble, sind da die KI-Unternehmen zu hoch bewertet? Die Frage der heimlichen Gewinner und Verlierer von KI, wer wird da substituiert werden? Private Credit Bereich, im Private Market, da seien Probleme. Das waren die großen Themen und davon waren ja auch gewisse Trends abgeleitet, wie zum Beispiel eine Diversifizierung der Kapitalströme, mal weniger USA, mehr Europa, mehr Schwellenländer. Sind diese Sachen jetzt erstmal ad acta gelegt? Sind sie nur überlagert durch die Entwicklung im Augenblick im Nahen Osten? Oder wie schätzt du das ein? Werden diese Themen sofort wieder auf die Agenda kommen oder sind sie vielleicht gar nicht runter?
Also die wurden auf jeden Fall erstmal überlagert, ein Stück weit zumindest, von diesem Iran-Konflikt, aber sie brodeln natürlich schon im Hintergrund. Also wir sehen auch weiterhin, der Software-Sektor ist weiterhin schwach. Also es ist jetzt hat sich weiterhin nicht besonders stark erholt, der Technologiesektor. Also vor allem die Softwareunternehmen, die ja besonders im Mittelpunkt standen bei der Diskussion, welche Geschäftsmodelle disruptiert werden könnten von KI. Also die Trends bestehen weiterhin und die Narrative sind auch weiterhin, sind jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber spielen natürlich nach wie vor trotzdem eine Rolle. Sollte sich dieser Konflikt tatsächlich dann langsam auflösen, was wir letztendlich alle hoffen, dann könnten diese Trends natürlich wieder in den Vordergrund rücken. Also gerade auch das Thema, dass der Rest der Welt, die USA, doch letztes Jahr deutlich outperformed hat. Dieser Trend, der könnte sich dann eben entsprechend fortsetzen, wurde jetzt unterbrochen, weil Europa, Asien beispielsweise etwas energieintensiver ist, stärker abhängig ist von Ölpreisen. Die Amerikaner fördern ihr eigenes Öl, sind das etwas unabhängiger, energieautarker. Aber wenn sich der Konflikt auflösen sollte, dann könnte sich dieser Trend natürlich, den wir letztes Jahr schon gesehen haben, fortsetzen, unserer Meinung nach.
Du hast eben irgendwann gesagt, die Märkte schauen anscheinend, du hast das eingeschränkt, du hast nicht gesagt, sie tun das, sondern du hast gesagt, man kann den Eindruck gewinnen, dass sie da durchschauen durch die Entwicklung. Und deshalb natürlich die Frage, ist das Verhalten, was wir derzeit von den Marktteilnehmern in der Summe sehen, ist das rational oder ist es irrational, beziehungsweise ist es emotional vielleicht sogar. Sie wirken relativ gelassen und trotzdem, wenn man sich mal überlegt, was da auch mit Blick auf Zweitrundeneffekte und andere Sachen passieren könnte, wenn wir hören, dass Fluggesellschaften sagen, wir werden in wenigen Wochen uns ums Kerosin schon streiten müssen, dann geht es gar nicht um die Frage, was wir bezahlen, sondern es wird gar nicht genug da sein. Aber wenn man sich überlegt, dass was das Konsumverhalten angeht, in Deutschland und auch woanders auf die Bremse getreten wird, die Leute weniger investieren, weil sie sagen, ich weiß ja gar nicht, wie hoch die Inflation geht, habe ich jetzt noch Zinserhöhungen und andere Dinge, sind die Märkte dann vielleicht sogar irrational optimistisch im Augenblick, wie sie mit diesem Szenario umgehen? Was haben sie eingepreist und was haben sie nicht eingepreist?
Also mir erscheint es schon so ein Stück weit, dass die Märkte diese negativen Szenarien, der im Prinzip ein längerfristiger Konflikt wäre, die Straße von Hormuz bleibt längerfristig zumindest gestört, also kann nicht so weiterlaufen wie in der Vergangenheit, sondern wird einfach der Transport durch diese Straße wird weiterhin gestört, wenn nicht vollständig blockiert, aber zumindest gestört bleiben. Die Ölpreise steigen vielleicht noch sogar noch weiter, also diese negativen Szenarien sind derzeit, ja, würde ich sagen, nicht wirklich in den Märkten eingepreist, bei einzelnen Aktien vielleicht hier und da, aber insgesamt bei den an den Märkten nicht wirklich. Also da ist schon so, die optimistischen Szenarien sind da offensichtlich bei den Marktteilnehmern deutlich stärker gewichtet derzeit. Und deswegen, also wir sind da tendenziell eher vorsichtig, also jetzt nicht pessimistisch, würde ich jetzt nicht sagen, aber eben etwas vorsichtig, breit diversifiziert und richten uns auf die unterschiedlichen Szenarien aus, anstatt alles auf eine Karte zu setzen und einseitige Wetten einzugehen.
Information, Drescher und Sie. Fondscout. Sehen Sie Fonds mit anderen Augen. Seit 2,5 Jahrzehnten ist der Fondscout Deutschlands ältester Informationsdienst für Fonds. Unabhängig in Recherche und Analyse, pointiert in der Beschreibung und Kommentierung von Ereignissen, Entwicklungen und Produkten. Schon 1997, als erster deutscher Börsenbrief für Fonds aufgelegt, ist der Fondscout inzwischen mit der Zeit gegangen und erscheint seit 2020 als Sammlung unregelmäßiger Blogbeiträge ihrer Verfasser Dirk Arning und Björn Drescher. Machen Sie doch einfach Gebrauch von diesem Angebot, zwei erfahrenen Fondsanalysten über die Schulter zu blicken, sie auf ihren Streifzügen durch die Fondsbranche zu begleiten und sich eine Meinung einzuholen. Sie finden den Fondscout unter www.drescher-zie.de. Viel Spaß beim Lesen.
da ist ja ein ganz böses Wort. Das wird manchmal nur gewispert, manchmal wird es auch laut ausgesprochen. Das heißt Stagflation. Ein solches Szenario, also eine, sagen wir es mal, Weltrezession, wo alle sich mit Inflation auseinandersetzen, aber kein Wachstum in ihrer Wirtschaft haben, das wäre doch eigentlich nicht eingepreist.
Nein, das wäre sehr wahrscheinlich, also das wäre so wie sich die Bewertung jetzt aktuell gestalten, nicht eingepreist. Das würde ja bedeuten im Prinzip, dass auch die Gewinne sich abschwächen. Das wird derzeit auch nicht erwartet wirklich, also eine Abschwächung der Gewinne. Das ist natürlich ein Szenario, das negativ wäre und das auch für ein negatives Überraschungspotenzial sorgen könnte. Deswegen sollte man eben gerade auch etwas breiter diversifiziert sein. In unseren Multi-Asset-Strategien beispielsweise setzen wir auch auf länger laufende Staatsanleihen, obwohl die sich jetzt nicht als Sicherheitshafen bewährt haben bislang. Aber das liegt eben vor allem daran, weil die Märkte sich derzeit vor allem auf die Inflationserwartungen, auf die steigenden Inflationserwartungen konzentriert haben. Sollte sich dieser im negativen Case, die steigende Inflationserwartung tatsächlich auch auf die Konjunktur negativ auswirken und dann eben auch auf die Gewinne der Unternehmen, dann könnte sich das Narrativ natürlich drehen und plötzlich die Märkte können sich dann plötzlich wieder stärker auf Zinssenkungen fokussieren, die dann anstehen könnten im Zuge einer abkühlenden Konjunktur und das und dann könnten eben gerade diese langlaufenden Staatsanleihen wieder ihren Sicherheitshafencharakter erfüllen. Aber aktuell, wie gesagt, derzeit bisher war es noch nicht so, aber trotzdem ist es sicherlich ein Baustein, den man im Portfolio ja nicht außer Acht lassen sollte.
Das heißt immer so schön, das Geld ist da, es muss nur irgendwo hin. Und auf der Anleihenseite hast du selber gesagt, da sind die interessanten Opportunitäten jetzt nicht so wahnsinnig groß. Also der eine oder andere will eben auch im Aktienmarkt anscheinend die Zukunft seines Geldes sehen und spekuliert dabei, immer wieder hört man das, darauf, dass sich der Herr Trump mit Blick auf die Midterm-Election, dass er gar nicht erlauben könne, dass das da noch viel länger dauert und dann zum großen Problem wird. Er dann drüben seine Wahlen verliert, eine Lame Duck als Präsident wird oder vielleicht sogar noch ein Impeachment am Bein hat. Aber wir haben gelernt, dieser Mann handelt völlig irrational. Deshalb so einfach kann man doch dann das als Investor sich nicht machen, dass man sagt, der wird da schon irgendwie jetzt klein beigeben, einen Deal machen, damit er wieder seine Ruhe drüben hat. Das scheint doch, wenn wir auf die Technologieaktien und andere Sachen gucken, der US S&P 500 ist nicht weit weg von seinem Allzeithoch. Wir haben gehört, in Taiwan heute neues Rekordhoch. Die tun ja alles so, als wenn das überhaupt kein großes globales Problem mehr werden könnte.
Ja, sicherlich auch, hängt auch sicherlich damit zusammen, dass die letzten Erfahrungen einfach gezeigt haben, dass solche Konflikte oder auch solche Phasen eben auch nur kurzfristiger Natur waren und die Märkte das relativ schnell immer gefrühstückt haben. Und das erwarten die Märkte offensichtlich jetzt wieder. Das ist im Prinzip, was aktuell auch ein Stück weit eingepreist ist. Aber wie ich schon gesagt hatte, darin liegt natürlich die Gefahr, dass die Märkte vielleicht doch ein bisschen zu sorglos sind und die negativen Szenarien nicht hoch genug gewichten. Und entsprechend sollte man hier schon ein Stück weit auch das Risikomanagement nicht außer Acht lassen und eben auch defensive Bausteine einfach im Portfolio haben für den Fall der Fälle.
Das Buy the Dip, da sind wir immer bei diesem Punkt, V-förmige Erholung, ja, und verpasst sie bloß nicht, dass du früh genug danach gekauft hast. Was wäre ein Punkt, wo den Märkten klar werden könnte, dass es dieses Mal mit dem Buy the Dip nicht so einfach ist? Wann würdest du sagen, dann wäre der Optimismus begründet? Und wann würdest du sagen, da sieht man dann, dass es zu viel Optimismus war und dann kann es vielleicht sogar nochmal einen richtigen Zurücksetzer geben? Wo käme der? Bei Zinserhöhungen zum Beispiel in Europa?
Ich würde hier eher auf den Ölpreis schauen. Also wir haben jetzt in den letzten Wochen natürlich gesehen, sobald der Ölpreis nach oben geht, gehen die Aktienmärkte nach unten. Also es hängt alles sehr, sehr stark am Ölpreis. Am Ölpreis kann man schon sehr, sehr viel ablesen. Wenn der Ölpreis nochmal einen deutlichen Schub nach oben nehmen sollte, kann man davon ausgehen, dass es an den Kapitalmärkten wieder unruhig wird und dass die Märkte dann nervöser werden und dann vielleicht so langsam anfangen, auch einen längerfristig erhöhten Ölpreis einzupreisen. Noch haben wir auch nicht gesehen, dass die Gewinne der Unternehmen sehr stark negativ beeinflusst würden und die Konjunktur generell. Wir haben zwar einige Signale gesehen, dass der Konsum beispielsweise auch in den USA sich so ein bisschen abkühlt, also gerade das Konsumentenvertrauen ist zwar schon längere Zeit schwach, ist aber nochmal negativ enttäuscht bei den zuletzt Indikatoren. Also wenn sich hier das verfestigen sollte, dass sich tatsächlich die Energiepreise über einen längeren Zeitraum oben halten und der Konsum dadurch, die Konsumlaune dadurch negativ beeinflusst wird, und in den USA beispielsweise hängt ja sehr viel vom Konsum ab, die Konjunktur sich dort abkühlt und auch die Unternehmen mehr und mehr auch diese Kostenseite aufgrund der steigenden Energiekosten anführen als Herausforderungen und die Gewinne dadurch beeinflusst werden, das ist natürlich dann spätestens der Fall, wo die Märkte sicherlich negativ reagieren würden. Es hängt letztlich alles an den Energiepreisen im Zusammenhang mit diesem Konflikt.
Ich glaube, es war Winston Churchill, der mal gesagt hat, man soll keine Krise ungenutzt verstreichen lassen, was uns zu zwei Fragen führt, nämlich zum einen, was lernen wir aus dieser Situation erneut vielleicht für den Umgang mit geopolitischen Risiken als Investor? Und die zweite Frage, die wiederhole ich dann aber gleich für dich, damit du dich dann auch dran erinnern kannst. Was machen wir denn jetzt damit? Wo sind jetzt besondere Opportunitäten am Markt, vielleicht mit Blick auf Rotationen und andere Dinge, die sich da nutzen lassen? Fangen wir also erstmal an. Was haben wir dazugelernt? Haben wir was Neues dazugelernt, dass man einem Präsidenten alles zutrauen muss, inklusive Jesus-Bildern, die er persönlich postet?
Ja, was wir letztlich gelernt haben, ist, dass man nicht auf jede Nachricht sofort mit Panik oder Euphorie reagieren sollte, dass es sehr, sehr unbeständig ist, dass die Nachrichtenlage sich täglich verändern kann, deswegen man einfach breit diversifiziert sein sollte und nicht auf einzelne Szenarien setzen sollte, sondern im Prinzip alle Szenarien so ein Stück weit auf alle Szenarien ausgerichtet sein sollte. Was wir auch gelernt haben, ist nicht nur bei diesem geopolitischen Konflikt, sondern auch vor allem bei vergangenen, dass sich geopolitische Konflikte erst dann wirklich nachhaltig negativ auf die Kapitalmärkte auswirken, wenn sie sich auch auf die Konjunktur und auf die Gewinne der Unternehmen negativ auswirken. Ja, also quasi, ansonsten waren es immer nur kurzfristige Korrekturen, die sich dann schnell auch wieder erholt haben. Ja, das sind so die Lernfaktoren, würde ich sagen, also die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann.
Das Risiko ist natürlich, dass ich alles nicht ernst nehme, was irgendjemand sagt, aber wir müssen ja sehen, bestimmte Dinge passieren dann einfach auch mal, aber sie lassen sich nicht timen. Kommen wir zu den Opportunitäten. Wo sagst du, da hat sich jetzt durch diese Situation etwas ergeben, wo bestimmte Dinge besonders preiswert sind, wo der Antizykliker vielleicht zugreifen kann, beziehungsweise wo man sagt, das hat sich einfach erneut auch als ein wirklich wertstabiles Investment erwiesen, davon vielleicht mehr ins Portfolio.
Naja, was wir zum Beispiel gesehen hatten, ich hatte es auch schon angesprochen, ist, dass sich Versorger relativ stabil gehalten haben. Das Thema Energiesicherheit ist natürlich wieder und Energieunabhängigkeit auch ist natürlich wieder stärker in den Vordergrund gerückt. In dem Zusammenhang könnte natürlich auch das Thema erneuerbare Energien oder ja, alternative Energiequellen, ja, quasi, die könnten natürlich dazu beitragen, energieautarker zu werden, gerade in Europa. Von daher gibt es sicherlich in dem Bereich, also im Energiesektor im weiteren Sinne, interessante Möglichkeiten. Das könnte natürlich wieder auf den, in den Vordergrund rücken und hat diesen langfristigen Trend Energiesicherheit, die Energieopportunitäten, die es im Markt gibt, natürlich weiter bestärkt.
Wenn ihr in eure eigene Produktpalette schaut, ihr habt Multi-Asset-Mandate, was habt ihr da verändert jetzt mit Blick auf die Entwicklung der letzten Wochen am Golf? Und wenn du auf die Produktpalette verweisen kannst, nach dem Motto Chancen nutzen, seien ein, zwei Produkte von uns vielleicht auch erwähnt, die man sich mal näher betrachten sollte?
Naja, auf der Multi-Asset-Seite ist es so, wir sind da auf der Aktienseite, wie ich schon gesagt hatte, eher breit diversifiziert, bewertungsorientiert. Also die Bewertungen spielen für uns eine wichtige Rolle, was die Anlageklassen und die Marktsegmente auch angeht. Auf der Aktienseite leicht untergewichtet, also etwas vorsichtiger positioniert derzeit. Ja, das spiegelt im Prinzip das auch wieder, was ich vorhin auch gesagt hatte. Opportunitäten tatsächlich haben wir erst im vergangenen Jahr eine neue Strategie aufgelegt, eine Global Opportunities nennt sich die Strategie, die im Prinzip das Thema Energie im weiteren Sinne spielt. Das bedeutet also wirklich, also nicht nur, also sowohl traditionelle Energieunternehmen beinhaltet, aber eben auch erneuerbare Energien, auch Versorger im weiteren Sinne, auch Clean Technology Unternehmen, also alles, was irgendwo mit dem Thema Energie zu tun hat, fließt dort mit ein und ist eine relativ neue Strategie, sehr, sehr jung. Aber ja, das ist etwas, ein Thema, was unserer Meinung nach sehr, sehr langfristiger Natur sein wird und nicht nur abhängig ist von diesem Konflikt jetzt, sondern auch unabhängig davon ein langfristiges Thema für die Aktienmärkte sein wird und vielversprechend ist aus unserer Sicht.
Versuchen wir uns an einem Fazit, kommen zurück zur Eingangsfrage. Krieg am Golf, kommt das dicke Ende für die Börsen erst noch? Wir haben hier gerade so ein bisschen, glaube ich, herausgearbeitet. Das kann gut sein. Wir wissen es natürlich auch nicht, aber wir sind schon gemeinschaftlich, vielleicht auch beide, etwas überrascht davon, wie gelassen die Märkte in der Breite eigentlich bisher angehen für ein Thema, was sie, wie hat der Kanzler das so schön gesagt, dieser Krieg betrifft uns nicht oder es ist nicht unser Krieg, ich glaube, so hat er es gesagt. Da muss man sagen, über den Ölpreis betrifft es halt ziemlich viele in der Welt. Und wenn man sich mal anguckt, was sonst an Flüssiggas und anderen Dingen von dort unten kommt, auch da hängen die Märkte ja irgendwo zusammen. Es scheint nicht so zu sein, als wenn ein dickes Ende nicht noch möglich ist, das kommt. Das wollen wir an der Stelle mal so festhalten. Aber ich höre auch bei dir einen gewissen Optimismus raus. Jetzt muss man sagen, wir nehmen das Ding hier am Dienstag auf. Die Friedensverhandlungen sind zumindest offiziell unterbrochen worden. Aber die Märkte scheinen eine Fortsetzung dieser Verhandlungen mit einer irgendwie doch wie auch immer gearteten Einigung zumindest mal für eine bestimmte Zeit auszugehen. Das nehmen wir dann mit. Oder möchtest du ein anderes Fazit ziehen oder was ergänzen?
Das war schon mal ein sehr, sehr gutes Fazit, würde ich sagen. Also definitiv preisen die Märkte einen optimistischen Ausgang für quasi ein optimistisches Szenario derzeit ein. Die Bewertungen sind zwar etwas nach unten gekommen, aber jetzt nicht super günstig. Also wir haben jetzt eine kurze Korrektur gesehen, die sich wieder erholt hat. Aber gerade deswegen sollte man jetzt aktuell nicht zu euphorisch werden aus unserer Sicht, sondern sich doch etwas vorsichtiger positionieren, weil, wie du schon gesagt hattest, die negativen Szenarien sind noch nicht abgehakt. Also komplett außer Acht lassen sollte man diese negativen Szenarien, die möglich sind, nicht.
Also an den Märkten soll man ja optimistisch sein, wenn man Investor ist. Das können wir hier sehen und das gilt anscheinend für die Investoren. Das alte kölsche Motto, es hätte noch immer gut gejan. Ja, also irgendwie wird die Sache dann am Ende wohl gut ausgehen. Das nehmen wir mal als Schlusswort. Lieber Ivan, am Ende der Sendung frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung für unseren virtuellen Bücherschrank. Und deshalb meine Frage an dich, ja, was liest du denn derzeit so? Hast du irgendwas, was du unseren Zuhörern empfehlen kannst?
Also ein Buch, das ich derzeit lese, nennt sich How Big Things Get Done. Ist ein sehr interessantes Buch. Ich bin zwar noch nicht durch, aber ist ein sehr interessantes Buch, wo es um Großprojekte geht. Und die Frage, warum es bei Großprojekten immer so viel länger dauert und warum die am Ende immer so viel teurer sind im Nachhinein, als man es ursprünglich, als die ursprüngliche Planung es vorhergesehen hätte. Ja, sehr interessant auf jeden Fall, sehr zu empfehlen.
Tja. Dann danke ich dir für deine Zeit, die du dir heute für uns genommen hast. Liebe Zuhörer, bedanke mich auch bei Ihnen für das Zuhören. Wenn Sie den Kanal noch nicht abonniert haben, schlage ich mal vor, dass Sie das langsam tun. Wenn Sie die Möglichkeit haben, diese Folge irgendwo in den sozialen Netzwerken zu bewerten, dann freue ich mich darüber auch. Und ansonsten bin ich Ihnen sogar persönlich dankbar, wenn Sie unseren Podcast Ihren Kollegen weiterempfehlen, denn dann wächst unsere Zuhörerschaft und das ist doch das Ziel. Ansonsten verabschiede ich mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.